Nein, werde ich auf das Buch hier schauen, vor allem auf Hiobs Freunde, wie sie die Krise von Hiob gedeutet haben. Es war ja auch eine Krise und wie sie gedeutet haben. Am nächsten Sonntag werfen wir dann einen Blick in die Offenbarung, in den Thronsaal Gottes, in die Machtzentrale dieser Welt. Zuvor möchte ich aber kurz auf dieses Thema Verschwörungstheorien eingehen. Ich stand am Anfang des Seminars. Verschwörungstheorien sind ja der Versuch, komplexe Ereignisse der Geschichte irgendwie zu deuten und einzuordnen. Und eine Verschwörungstheorie ist der Gedanke, dass hinter einer Entwicklung ein großer geheimer Plan stecken könnte, irgendein geheimer Zirkel, der Plan hier irgendwas. Das Problem dabei ist, Gesellschaft ist viel zu komplex, als dass sie geplant werden könnte von irgendeinem Machtzirkel. Und Gesellschaft ist zu komplex, die Geschichte überhaupt, Weltgeschichte, um sie irgendwie zu steuern. Die Welt ist zu komplex, um sie zu planen, aber auch um zu verstehen zu können. Das ist ja eine wesentliche Botschaft aus dem Buch Hiob, werden wir gleich noch sehen. Geschichte ist also kompliziert und Menschen sind unberechenbar. Da brauchen wir nur nach den USA schauen, Donald Trump. Wie kann man mit so einem Menschen eine Verschwörungstheorie machen? Also, Geschichte lässt sich eigentlich nicht strategisch planen und durchsteuern. Da gibt es immer wieder Überraschungen. Daraus kommt ein zweiter Gedanke, der heißt, oder das heißt, Entwicklungen können nicht vorausgesagt werden. Das gilt für Trendforscher, es gibt ja immer so Trendforscher, Horst ist zum Beispiel einer. Auch im Blick auf Corona hat man ja so diese Trends schon abgezeichnet, aber auch die sind jetzt schon wieder zum Teil Makulatur. Und das gilt auch für Insight-Spezialisten. Bisher lagen durch die Jahrhunderte hindurch alle Insight-Planungen, Szenarien, Deutungen und so weiter völlig daneben. Das betrifft übrigens auch die jüngste oder jüngere Insight-Literatur aus den 70er und 80er Jahren, manche kennen das noch. Und da muss man im Rückblick feststellen, die lagen mit ihren Szenarien falsch. So ein Klassiker war Herr Lindsay, gelesen, das Buch war ein Klassiker in der evangelikalen Szene mit einer weltweiten Millionenauflage, 35 Millionen, also der Mann hat zumindest davon profitiert. Viele Zukunftsprognosen, die er in diesem Buch vollmundig gemacht hat, sind durch den Untergang der Sowjetunion hinfällig geworden. So wie das Sowjetreich zerfallen ist, sind auch all diese Szenarien zerfallen. Da gibt es auch ein Buch dazu, was letztlich das aufzeigt, dass dieser Palinde daneben lag. Auch die gegenwärtige Corona-Krise wird nach demselben Deutungsmuster wie in diesem Buch Alter Planet Erde beurteilt. Es ist der Versuch, ein komplexes, weltweites Geschehen irgendwie verständlich nachvollziehbar zu machen. Und dahinter steckt eine berechtigte und bekannte Sehnsucht, nämlich wir wollen Bedrohliches verstehen, damit wir damit umgehen können. Denn Unklarheit macht Angst. Und Verstehen, Durchblick gibt Sicherheit, vor allem auch Handlungssicherheit. Und dieses Gefühl, den Durchblick zu haben oder den Überblick zu haben, das wirkt irgendwie befreiend in einer bedrohlichen Situation erhebend und, das kann man auch beobachten, nicht selten auch überheblich. Ich bin der, der die Ahnung hat, die alle Zeit in Dummen, ich verstehe das noch nicht. In euch müssen noch die Augen aufgehen. Wir wollen also einen Durchblick, damit wir richtig handeln können. Wir wollen Handlungsfähigkeit behalten, weil handlungsunfähig macht Angst, erzeugt Druck. Zum Beispiel der Krankheit, wenn man krank ist und nicht handeln kann, den Ärzten und dieser Krankheit ausgeliefert ist, das macht einfach Angst. Ich erlebe das im Stau, das ist so mein Ding, wo ich unter Druck stehe, weil im Stau fangen kann ich nicht mehr handeln. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß, da vorne irgendwas ist noch so Idioten, die da irgendwas gemacht haben, dass es nicht vorangeht und ich bin in meiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Nicht nur eingeschränkt, gelähmt. Macht mich wahnsinnig. Wir wollen Herr der Lage sein, aber die Frage ist das gut so, dass wir Herr der Lage sind? Die Bibel sagt ja was anderes. Jesus ist Herr der Lage und ihm sollen wir vertrauen. Darum soll es eigentlich jetzt gehen, dieser Predigt, das nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern ein Appell, dem Herrn der Welt zu vertrauen. Das ist für heute und für nächsten Sonntag so das Oberthema. Und da ist Hiob ein gutes Beispiel für eine Katastrophe. Katastrophe, für die es keine einfache Erklärung gibt. Hiob stand ja auch in einer Krise und wir werden sehen bei Hiobs Freunden, dass sie mit ihren einfachen Antworten versuchen, einfache Antworten für eine komplexe Situation. Aber jetzt verschafft uns einen kurzen Überblick über das Buch Hiob. Wir hatten das vor gut einem Jahr schon mal gemacht, aber wiederholen schadet ja nichts. Es gibt jetzt vom weiteren Projekt nochmal einen kurzen Überblick, was mit dem Buch Hiob so alles los ist.
Jetzt brauchen wir den Ton.
Das Buch Hiob. Es ist aus vielen Gründen ein sehr tiefgehendes Buch. Das Buch hier, es ist aus vielen Gründen ein sehr tiefgehendes und einzigartiges Buch. Die Geschichte spielt in einem sehr rätselhaften Land namens Uz, weit weg von Israel. Der Hauptcharakter Hiob ist nicht einmal Israelit. Und der anonyme Autor verortet die Geschichte in keiner klaren Epoche der Antike. Trotzdem wirkt das alles beabsichtigt. Es ist, als wollte der Autor nicht, dass wir von geschichtlichen Fragen abgelenkt werden, sondern uns einfach auf die Geschichte von Hiob konzentrieren und die Fragen, die zu seinem Leiden aufgeworfen werden. Das Buch Hiob hat eine klare literarische Struktur. Es beginnt und endet mit einem kurzen erzählerischen Prolog und Epilog. Der Hauptteil des Buchs besteht aus dichter hebräischer Poesie. Hiob unterhält sich in diesem Teil mit vier Gesprächspartnern, die Freunde genannt werden. Diese Gespräche sind in Versform geschrieben. Die Gespräche werden dann durch eine Reihe von poetischen Reden von Gott an Hiob abgeschlossen. Lasst uns eintauchen, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. Der Prolog stellt uns Hiob vor, von dem es heißt, dass er schuldlos und ein aufrichtiger Mann ist, der Gott ehrt. Er ist ein Superkerl und plötzlich befinden wir uns im Himmel, wo Gott sich gerade mit seinem Hofstaat trifft. Es ist ein geläufiges Bild im Alten Testament, das beschreibt, wie Gott die Welt regiert. Unter den himmlischen Wesen ist auch eine Figur, die der Satan auf Hebräisch der Ankläger oder der Widersacher bedeutet. Man kann sich das vorstellen wie eine Szene im Gericht. Gott stellt Hiob als wahrhaft gerechten Mann vor. Und dann kommt der Ankläger und stellt Gottes Vorgehensweise der Belohnung aufrichtiger Menschen wie Hiob in Frage. Er sagt, der einzige Grund, warum Hiob dir gehorcht ist, weil du ihn mit Wohlstand segnest. Lass ihn leiden und wir werden sehen, wie gerecht er wirklich ist. Daraufhin stimmt Gott zu, dass der Ankläger Hiob Leid zufügt. An diesem Punkt der Geschichte fragen sich die meisten, warum hat Gott das getan? Und wir nehmen an, dass das Buch eine Antwort auf die Frage gibt, warum Gott zulässt, dass gute Menschen leiden müssen. Aber wenn du weiterliest, siehst du, dass das Buch diese Frage nicht beantwortet. Nichts in dem Buch liefert eine Antwort auf diese Frage. Im Prolog erfahren wir die wirklichen Fragen, die das Buch versucht zu beantworten. Fragen zu Gottes Gerechtigkeit und ob er das Universum nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit regiert. Die Antworten darauf erhältst du, wenn du das Buch bis zum Ende liest. Nicht gleich am Anfang. Der eigentliche Grund für Hiobs Leid wird nie wirklich offenbart. Am Ende des Vorworts lesen wir von einem leidenden und verwirrten Hiob, der von seiner Frau getadelt wird. Er wird von drei Freunden aufgesucht, die versuchen werden, ihm mit Weisheit und Ratschlägen zu helfen. Es sind Eliphas, der Themaniter, Bildad, der Schuchiter und Zophar, der Naamiter. Genau wie Hiob sind sie keine Israeliten. Sie stehen für das beste Denken, das es im antiken Nahen Osten über Gott und menschliches Leid gab. An dieser Stelle beginnt der Hauptteil des Buchs. Zuerst spricht Hiob, so funktioniert dieser ganze Abschnitt. Zuerst spricht Hiob, dann folgt eine Antwort von einem seiner Freunde. Dann antwortet Hiob diesem Freund und ein anderer Freund antwortet dann auf Hiobs Antwort. Und so weiter und so fort. Über drei Regungen. Und diese ganze Diskussion dreht sich um drei Fragen. Ist Gott in seinem Wesen wirklich gerecht und regiert Gott das Universum nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit? Und wenn das der Fall ist, wie kann Hiobs Leid erklärt werden? Wir werden sehen, dass Hiob und seine Freunde eine genaue Vermutung davon haben, wie Gottes Gerechtigkeit in der Welt auszusehen hat. Nämlich, dass alles in der Welt nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit abläuft. Wenn du also ein weiser, guter Mensch bist und Gott ehrst, werden dir gute Dinge passieren. Gott wird dich belohnen. Aber wenn du dich böse und dumm verhältst und sündigst, wird dir Unglück widerfahren. Gott wird dich bestrafen. Hiob bringt in seinen Reden immer wieder das gleiche Argument. Erstens ist er unschuldig und daraus folgt, dass sein Leid keine göttliche Strafe ist. Aus dem Vorwort wissen wir, dass diese beiden Aspekte stimmen. Erinnere dich, wie Gott selbst sagte, dass Hiob gerecht und schuldlos ist. Hiob beendet seine Argumentation, indem er Gott die Schuld gibt. Entweder regiert Gott die Welt nicht in Gerechtigkeit oder noch schlimmer, er selbst ist einfach ungerecht. Auf der anderen Seite widersprechen ihm seine Freunde. Sie sagen, dass Gott gerecht ist. Und sie schlussfolgert, dass nicht Gott die Schuld trifft, sondern Hiob. Hiob muss etwas sehr, sehr Schlimmes angestellt haben, dass Gott ihn so bestraft. Sie erfinden sogar mögliche Sünden, die Hiob begangen haben muss. Hiob widerspricht all dem. Am Ende hat er die Nase voll von ihnen und gibt sie einfach auf. Er tritt direkt vor Gott für seine Sache ein. Hier muss man berücksichtigen, dass Hiob in diesen Gedichten emotional Achterbahn fährt. Er dachte immer, Gott ist gerecht, aber jetzt kann er diesen Gedanken nicht mit seinem Leib vereinbaren. Deshalb beschuldigt er Gott in einigen Gefühlsausbrüchen als Tyrann. Einmal behauptet er sogar, dass Gott die ganze Ungerechtigkeit in der Welt geplant hat. Aber in dem Moment, in dem er diesen Gedanken ausspricht, fürchtet er sich davor. Denn er möchte hoffen und glauben, dass Gott wirklich gerecht ist. Hiob ist in diesem Abschnitt total durcheinander. Er beteuert ein letztes Mal seine Unschuld und fordert Gott auf, persönlich zu kommen und sich zu erklären. An dieser Stelle erscheint überraschend ein weiterer Freund, Elihu der Husiter. Er ist zwar kein Israelit, hat aber einen hebräischen Namen. Und Elihu hat die gleiche Grundannahme wie Hiob und seine Freunde. Er argumentiert, dass Gott gerecht ist und das Universum immer in Gerechtigkeit regiert. Aber dann zieht er eine viel durchdachtere Schlussfolgerung darüber, warum gute Menschen leiden. Es ist vielleicht gar keine Strafe für eine Sünde aus der Vergangenheit. Gott könnte Leid auch als Warnung zulassen, um Sünde in der Zukunft zu verhindern. Oder er gebraucht den Schmerz und das Leid, um den Charakter einer Person zu formen oder ihr eine wichtige Lehre zu erteilen. Elihu behauptet nicht, zu wissen, warum Hiob leidet. Aber einer Sache ist er sich sicher. Hiobs Anschuldigungen an Gott, nicht gerecht zu sein, sind falsch. Hiob antwortet Elihu gar nicht mehr und das Gespräch ist beendet. Es ist, als ob die alten Weisheiten erschöpft sind und das Geheimnis einfach bleibt. Und dann taucht Gott plötzlich in einen Nebelsturm auf und antwortet Hiob persönlich. Er reagiert auf Hiobs Anschuldigung, dass er ungerecht sei und unfähig, die Welt zu regieren. So nimmt Gott Hiob mit auf eine virtuelle Reise durch das Universum und stellt ihm all diese Fragen über die Ordnung und den Ursprung des Kosmos. War Hiob dabei, als Gott die Erde entworfen oder die Gestirne angeordnet hat? Hat er jemals den Sonnenaufgang befohlen oder das Wetter kontrolliert? Gott hat all diese kosmischen Details im Blick, die Hiob sich nicht einmal vorstellen kann. Dann geht Gott ins Detail, beschreibt das Weideverhalten bei Bergziegen und wie Rehe gewählt oder die Fressgewohnheiten von Löwen und Wildeseln. Was ist der Sinn von all dem? Erinnere dich an die Annahme von Hiob und seinen Freunden, wie es ist, wenn Gott die Welt in Gerechtigkeit regiert. Dieser Annahme liegt eine noch tiefer gehende Überzeugung zugrunde. Nämlich, dass Hiob und seine Freunde eine Sicht auf das Leben haben, die umfassend genug ist, um zu sagen, wie Gott die Welt regieren sollte. Mit diesem virtuellen Rundgang liefert Gott eine Antwort, die all diese Vermutungen widerlegt. Es zeigt vor allem, dass die Welt ein riesiger, komplexer Ort ist und dass Gott alles im Blick hat, jedes einzelne Detail. Hiob dagegen kann sich nur auf den kleinen Horizont seiner Lebenserfahrung beziehen. Seine Sicht auf die Welt ist sehr begrenzt. Deshalb muss das, was aus Hiobs Perspektive wie göttliche Ungerechtigkeit aussieht, in einem unendlich viel größeren Kontext betrachtet werden. Hiob ist einfach nicht in der Position, um so eine große Anklage gegen Gott zu erheben. Nach dem virtuellen Rundgang fragt Gott Hiob, ob er die Welt für einen Tag nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit regieren möchte, von dem Hiob und seine Freunde ausgehen. Nämlich, dass jede böse Tat von jeder einzelnen Person in jedem Moment mit ausgleichender Gerechtigkeit geahndet wird. Tatsache ist, dass es in einer Welt wie unserer extrem kompliziert ist, gerecht zu sein. Es ist nie schwarz und weiß, wie hier und seine Freunde es scheinbar glauben. Das führt uns zu Gottes letztem Punkt. Er beginnt, zwei fantastische Kreaturen zu beschreiben, Behemoth und Leviathan. Manche glauben, die zwei seien poetische Beschreibungen eines Nilpferds und eines Krokodils. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie sich auf bekannte Kreaturen aus der antiken nahöstlichen Mythologie beziehen, die an anderer Stelle in der Bibel als Symbole für Unordnung und Gefahren stehen, die es in Gottes guter Welt gibt. Diese Kreaturen sind nicht böse, Gott ist sogar sehr stolz auf sie. Trotzdem sind sie nicht zahm. Der Punkt ist, dass Gottes Welt wunderbar und sehr gut ist, auch wenn sie nicht immer perfekt oder ungefährlich ist. Gottes Welt ist ordentlich und schön, aber auch wild und manchmal gefährlich. Genau wie diese zwei fantastischen Kreaturen. Wir kommen zurück zur großen Frage nach Hiobs Leid. Warum gibt es Leid in Gottes Welt? Egal ob von Erdbeben, wilden Tieren oder durch andere Menschen. Gott erklärt nicht, warum. Er sagt, dass wir in einer extrem komplexen, wunderbaren Welt leben, die zumindest im Moment nicht dazu ausgelegt ist, Leid zu verhindern. Das ist Gottes Antwort. Hiob hat Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt. Gott antwortet, dass Hiob nicht genug über die Welt weiß, um eine solche Anklage zu erheben. Hiob verlangte eine vollständige Erklärung von Gott. Dieser bittet ihn um Vertrauen in seine Weisheit und sein Wesen. Hiob antwortet darauf mit Demut und Reue. Er entschuldigt sich für seine Anschuldigungen und räumt ein, dass er seine Grenzen überschritten hat. Das Buch endet unvermittelt mit einem kurzen Epilog. Zuerst sagt Gott, dass die Freunde falsch lagen, dass ihre Vorstellungen von Gottes Gerechtigkeit zu einfach und falsch in Bezug auf die Komplexität der Welt oder Gottes Gerechtigkeit waren. Er sagt auch, dass Hiob richtig von ihm gesprochen hat. Das ist überraschend, denn das kann eigentlich nicht auf alles zutreffen, was Hiob gesagt hat. Wir wissen, dass Hiob voreilige und falsche Schlüsse zog. Aber Gott erkennt Hiobs Ringen an und wie er ehrlich mit all seinen Gefühlen und seinem Schmerz vor Gott kam und einfach mit ihm selbst sprechen wollte. Denn Gott sagt, dass das der richtige Weg ist, das alles zu verarbeiten, durch den Kampf im Gebet. Das Buch endet damit, dass Hiob wieder gesund wird und dass seine Familie und sein Vermögen wiederhergestellt werden. Nicht als Belohnung für gutes Verhalten, sondern als großzügiges Geschenk von Gott. Das ist das Ende vom Buch. Es löst nicht das Rätsel um die Frage, warum guten Menschen böse Dinge widerfahren. Es lädt eher dazu ein, Gottes Weisheit zu vertrauen, wenn wir uns mit Leid konfrontiert sehen, anstatt die Gründe dafür herauszufinden. Wenn wir nach Gründen suchen, tendieren wir dazu, Gott zu vereinfachen, so wie es die Freunde taten, oder, so wie hier, Gott anzuklagen, aber auf Grundlage einer begrenzten Perspektive. Das Buch lädt uns ein, ehrlich und aufrichtig unseren Schmerz und unseren Kummer vor Gott zu bringen und zu vertrauen, dass Gott sich wirklich kümmert und weiß, was er tut. Darum geht es im Buch hier.
Ja, und das kann man nochmal nachschauen im Internet, das e-projekt.de, auch zu anderen biblischen Büchern gehen. Was steckt hinter der Krise von hier? Wir fragen, was steckt hinter der Corona-Krise, möchte ich jetzt mal fragen, was steckt hinter der Krise von hier, und da kann man vielleicht Parallelen ziehen. Hätten wir nicht den Blick hinter die Kulissen gehabt, den wir am Anfang bekommen, wie hätten wir diese Krise gedeutet von hier? Ich glaube, niemand käme auf die Idee, dass Satan mit Gott gewettet hat. Das ist der Grund eigentlich für diese Krise. Satan hat mit Gott gewettet. Er sagt, hier bist nur Frau Gottes fürchtig, weil du ihm so viel Gutes getan hast. Nimm ihm alles weg, was er hat, und mach ihn, wenn du ihn schwer krank machst, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Das ist die Argumentation Satans. Gott sagt, mach es, aber lass ihn am Leben. Und das ist die Erklärung für Hiobs Krise. Da wird keiner am Leben drauf kommen. Gott lässt uns hier aber bewusst kurz hinter die Kulisse blicken, damit wir das sagen, seid vorsichtig mit euren Deutungen. Ihr werdet voll daneben liegen. Wir haben keine Ahnung, was wirklich im Hintergrund passiert. Zum Beispiel, dass Satan mit Gott wettet. Und dann kommen Hiobs Freunde. Und das Erste, was sie tun, das ist beeindruckend und beispielhaft. Sie saßen 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Ich finde das eine geniale Übersetzung aus der Neues Leben Bibel. Das Leid war zu groß für Worte. Die Krise war zu groß, um Worte dafür zu finden. Und da hätte ich das Buch hier fertig sein können. Es wäre besser gewesen, sie hätten den Mund gehalten, weil alles dann, was sie von sich gegeben haben, war falsch. Am Ende, Kapitel 42, sagt Gott zu den Freunden, ihr habt nicht richtig über mich gesprochen. Tut Buße. Gott sagt, alle eure Deutungen waren falsch. Und damit werden auch wir als Leser gewarnt, die Krise zu deuten. Denn Gott sagt später zu dir und den Freunden, lasst mich einfach Gott sein. Ich bin größer als eure Vorstellungen und eure Kategorien. Und das Buch Hiob sagt uns, Leid, Katastrophen, Krisen aller Art sind zu groß für Worte. Wir sind nicht in der Position, diese Dinge richtig zu deuten. Und daher sollten wir mit Worten vorsichtig sein. Die Antworten der 3 Freunde sind typische Deutungsmuster für Leid, Katastrophen und Krisen. Und diese 3 Freunde, 4, stehen für Typen, die es heute noch genauso gibt. Alle Freunde und Typen haben eines gemeinsam, sie stecken Gott in eine Box. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie Gott ist. Sie wissen, wie Gott ist, sie wissen, wie Gott handelt. Gott ist gerecht in diesem Fall, deshalb muss er den, der gesündigt hat, strafen, und Leid ist immer eine Folge von Sünde. Das ist ihr Denkschema, das ist ihre Box, und da stecken sie Gott jetzt rein. Ein total vereinfachtes System. System von Gott. Und jetzt versuchen sie, Gott in ihr System einzuordnen. Das Problem ist, Gott ist viel größer. Ein anderes Bild: Gott ist der Ozean und wir haben einen kleinen Eimer. Und meinen, wenn wir es in Eimer vorausschöpfen, wir hätten Gott und könnten Gott erklären. Wir können Gott mit unserem Eimerchen nicht fassen, den Ozean. Die Freunde Hiobs stecken Gott als in eine Box und damit wird Gott kompakt, handlich, händelbar, begreifbar und da steckt auch der Versuch drin, Gott zu greifen, handhabbar zu machen. Man hat Angst vor diesem unbegreiflichen Gott und es soll eigentlich dahin führen, dass man sagt, ich will diesem unbegreiflichen Gott vertrauen. Aber ein bisschen ärgerlich gestrickt, ich will Gott klar verstehen, um nicht ihm anzuvertrauen. Und das ist der falsche Schluss, sondern ich vertraue mich lieber einem Gott an, den ich nicht begreifen kann, weil er einfach größer ist als mein System. Ja, man zeigt sich diese drei freudetypische Typen, die uns sicher auch bekannt vorkommen. Der Eliphas, das ist der bibeltreue Theologe. Eliphas sagt, Gott ist rein und gerecht, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Gott muss Sünde bestrafen. Und dann deutet er zwar das Leid als Strafe Gottes, sagt, das Leid hat aber auch was Gutes. Leid hat auch etwas Positives, Konstruktives, denn damit will Gott den Hiob wieder zurechtbringen. Und Hiob soll sich noch damit trösten, dass er durch dieses Leid zurechtgebracht wird und ihn dieses Leid zurückkehrt. Diese Deutung kennen wir auch im Blick auf Corona, dass wir sagen, Gott will mit dieser Corona-Krise die Menschheit strafen und zur Umkehr bringen. Eliphas, der bibeltreue Theologe, sagt, Leid ist eine Folge der Sünde, denn das lehrt schon die Tradition, das ist eine Argumentation, und schließlich steht es auch in der Bibel. Der bezieht sich also auf die Bibel. Der Theologe also sagt, es steht in der Bibel, also muss es auch so sein. Bildert ist der Anwalt Gottes. Er sagt, Gott ist gerecht. Und Gott hat noch nie jemanden zu Unrecht bestraft, der es nicht verdient hätte. Der Anwalt verteidigt Gott auf diese Anfrage, warum lässt Gott das zu? Das kommt ja immer wieder auf diese Anfrage, warum lässt Gott das zu? Und der Anwalt verteidigt jetzt Gott. Sagt, Gott ist immer gerecht und gut, Gott ist nicht unberechenbar und er wird niemanden zu Unrecht strafen. Sollte Gott, hier macht es drei, sollte Gott etwas an der Rechtsprechung verdrehen, oder wird der Allmächtige das Recht beugen? Nein, Gott ist kein Rechtsverdreher, Gott ist immer gerade gestimmt. Und wer sich an Gott hält und seine Gebote hält, der wird wiederhergestellt werden. Hiob 8. Wenn du nun aber ernsthaft nach Gott suchst, sagt er, und den Allmächtigen und Gnade anflehst, und wenn du dabei rein und gut tadelig bist, dann wird er sich erheben und dein glückliches Heim wiederherstellen. Das ist ein typisches Wohlstandsevangelium. Wenn du gehorsam bist, wird Gott dein Heim herstellen und dich wieder reich machen. Hiob sagt, es ist dumm, und darauf ist er dann schon reich. Und sagt Hiob, auch den Gottlosen, auch du hier wirst untergehen, weil du nicht Buße tust. Zofa, der Dritte, das ist der Deuter der Situation. Zofa hat den Durchblick. Er sagt hier, du bist ein Dummschwätzer, du verstehst gar nichts. Ne? Kapitel 11, Vers 6 sagt er, hör mir zu. Ich bin mir sicher, also der Deuter ist sich sicher, ich bin mir sicher, dass dich Gott weit weniger bestraft, als du es verdient hättest. Gott ist noch gnädig mit dir. Eigentlich ist sie viel mehr Strafe verdient. Und überhaupt, Leid ist nun mal eine gerechte Strafe für Gott. Gott ist für Sünden. So schaut das Schicksal der gottlosen Menschen einfach mal aus. Das ist doch vollkommen logisch. Der Deuter weiß Bescheid. Später kommt dann noch der Elihu dazu. Der sagt im Prinzip nichts Neues. Aber er bringt noch einen neuen Gedanken ein, nämlich gesagt, Leid könnte auch eine Warnung Gottes sein. Es könnte dazu dienen, den Charakter eines Menschen zu formen und ihm eine Lehre zu erteilen. Elihu, also der Warner. Das sind typische Deutungsmuster für Krisen und Leid. Und Hiobs Freunde sind so klassische Typen. Da kann man sich überlegen, irgendwie kommt uns vielleicht bekannt vor. Und vielleicht findet man sich selbst auch in einem der drei oder vier wieder. Im bibeltreuen Theologen oder im Anwalt Gottes, im Deuter der Situation oder im Warner. Hiob kommt mit dem nicht klar, mit diesen Deutungen. Er sagt, eure Deutungen passen nicht zu meiner Situation. Das stimmt nicht. Ich bin nichts, ich habe nicht gesündigt. Und Gott gibt hier letztlich recht. Gott sagt der Theologe, der Anwalt, der Deuter, der Warner, ihr liegt daneben in euren Deutungen. Das Geschehen ist zu komplex für ihren begrenzten Horizont. Diese Typen haben sich ein Deutungsmuster ausgedacht, aber es passt nicht. Aber auch hier kommt mit Gott nicht klar. Er kann seine Krise und Gott nicht zusammenbringen. Hier ist total verunsichert und verlangt schließlich von Gott eine Erklärung. Und dann meldet sich Gott und Gott sagt zu Hiob: Hiob, du bist erstens nicht in der Position, dass du mich zur Rechenschaft ziehen könntest oder anklagen könntest oder anfragen könntest. Und zweitens, Hiob, bist du nicht in der Lage, das komplexe System dieser Welt zu erfassen. Diese Welt kann nicht mit einem einfachen System erfassen und gedeutet werden. Und wir haben schon einen Tipp gesehen, Gott erklärt Hiob nicht, warum es Leiden, Katastrophen in der Welt gibt. Die Frage bleibt offen. Das müssen wir demütig zur Kenntnis nehmen. Es bleibt ein Geheimnis. Gott hätte es ja machen können, aber Gott hat sich das vorbehalten, hat es nicht erklärt. Gott erklärt nicht die Hintergründe für Katastrophen, für Leid und Krisen. Er sagt nur so viel, wir leben in einer komplexen Welt, die auch gefährlich und wild ist. Diese beiden Kreaturen machen das sehr schön deutlich. Wir leben in einer schönen, perfekten Welt, in der es aber auch Gefahr und Leid, Gefährlichkeit gibt. Und Gott sagt an Hiob und seine Freunde, lasst mich einfach Gott sein. Versucht nicht, mich in eure Box zu stecken. Und dann tut Hiob das einzig Richtige in dieser Krise. Er sagt, jetzt weiß ich, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. Staub und Asche nehme ich jetzt zurück. Deswegen ist es vielleicht besser, nichts viel zu sagen, vielleicht muss man sich wieder dafür schämen, für das, was man da rausgegeben hat. Hiob lässt Gott also aus seiner Box heraus und Hiob gibt zu, dass Gott einfach größer ist als seine begrenzte Sicht von Gott in der Welt. Und Hiob erkennt an, dass es Dinge gibt, die er nicht erklären kann, weil sie einfach zu komplex sind in seinen Vorstellungen. Und dann sagt Hiob was sehr Schönes und Bezeichnendes. Ich kann dir nicht ja nur vom Hören sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Was sagt Hiob damit aus? Jetzt hat mein Auge dich geschaut. Hiob weiß ja kein bisschen mehr von Gott. Im Gegenteil, Hiob weiß jetzt, dass er eigentlich fast nichts weiß von Gott. Und trotzdem hat sein Auge Gott gesehen, hat ihn erkannt in seiner Unbegreiflichkeit. Das heißt, Hiob hat angefangen, Gott zu vertrauen, auch wenn er Gott nicht versteht. Er lässt Gott so sein, wie er ist. Und nimmt die Krise so, wie sie ist. Und das ist interessanterweise vor der Wiederherstellung. Also noch ist die Situation völlig desaströs. Er steckt mitten im Leid, aber er nimmt dieses Leid jetzt an und sagt, Gott, du wirst es schon irgendwie richtig machen. Ich nehme das jetzt an und ich vertraue dir. Und dadurch wird er vertraut mit Gott. Jetzt hat mein Auge dich geschaut. Also diesen Vertrauen auf diesen unbegreiflichen, rätselhaften Gott in dieser Krise wird er mit Gott vertraut. Das ist das Ergebnis dieser Umkehr bei Hiob. Wir können von Hiob für diese Augenblick auf diese Corona-Krise lernen. Was wir erleben, ist zu komplex, als dass wir es erfassen und deuten können. Und wir können auch nicht erklären, ob Gott damit etwas tut und was er damit tut. Uns bleibt nur, demütig wie Hiob Gott zu vertrauen und die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Und Gott, Gott sein zu lassen. Bei Hiob dürfen wir einen Blick in den Thronsaal werfen, am Anfang, um sozusagen den Hintergrund zu verstehen. Und wir dürfen nochmal einen Blick in den Thronsaal machen, nämlich im Buch der Offenbarung. Und das kann uns auch helfen. Also dieser Blick in den Thronsaal bei Hiob kann uns helfen, das zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Und genauso ist es mit der Offenbarung, auch da gibt uns Gott einen Blick in den Thronsaal. Gott hat uns das Buch der Offenbarung gegeben, damit er uns Trost und Hoffnung gibt in einer komplexen Welt, weil wir wissen, das Happy End kommt. Das können wir alle schon nachlesen. Da gibt es viel Chaos und Durcheinander, aber es wird ein Happy End geben. Es beschreibt, was kommen wird, aber es ist kein Buch zum Spekulieren. Wir sollten wachsam mit den Dingen dieser Welt umgehen, aber in allererster Linie wird uns dieses zu trösten, es wird uns stärken und hoffen geben. Und in Kapitel 4 und 5, das sind sozusagen die Basis, weil da dürfen wir einen Blick in die Machtzentrale der Welt werfen. Da müssen wir hineinschauen, denn da wird regiert, nicht in irgendwelchen geheimen Machtzirkeln, sondern da, in Offenbarung 4 und 5, im Thronsaal Gottes, da sehen wir, wer wirklich regiert. Zu diesem Blick wollen wir nächsten Sonntag im Familiengottesdienst machen mit den Kindern und das wird dann mit Lego sein. Lasst euch mal überraschen. Bis dahin könnt ihr schon mal zu Hause nachlesen, Offenbarung 4 und 5, was Johannes da geschaut hat. Das ist ziemlich krass, was er da so gesehen hat und beschrieben hat. Aber eins ist klar, was er gesehen hat, nämlich Christus, unser Herr, regiert. Wir sehen es nach Durchblick, nach Klarheit. Wir wollen schwierige, komplexe Ereignisse einordnen, damit wir Herr der Lage bleiben, haben wir anders gesagt. Aber die Bibel lehrt uns, denn Jesus ist der Herr. Vertraue dich diesem Herrn an. Wir müssen nicht Herr der Lage sein. Hiob musste lernen, loszulassen. Er lernte, dass er nicht alles wissen und verstehen kann, deuten kann. Auch, dass er das nicht muss. Das kann auch gelassen machen, loslassen. Und je mehr er sich diesem unbegreiflichen Gott anvertraute, desto vertrauter wurde er mit Gott. Bisher kann ich dich nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Hiob lebt im Alten Testament, wir sind viel, viel weiter. Dieser unbegreifliche Gott hat sich uns offenbart durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund. Wir wissen viel, viel mehr von Gott, wie er ist. Vor allem eins wissen wir, er ist für uns, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Ihm können wir wirklich vertrauen. Bei ihm haben wir einen sicheren Standpunkt. Wir wissen nicht, was derzeit in der Welt passiert, aber wir wissen, wer regiert. Und darum geht es nächste Woche im Familiengottesdienst, in einem Blick in die Machtzentrale Gottes.